Predigtnachklang, der Predigt-Podcast der FEJ Remsmoor.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Für die, die mich nicht kennen, ich bin aus Karlsruhe heute Morgen angereist mit einem Teil von meiner Familie. Ich bin Pastor im Bund Freievangelischer Gemeinden und war 10 Jahre in Karlsruhe in der FEG Pastor, bin seit einigen Jahren als Botschafter für Church Tools unterwegs und bin verheiratet, glücklich verheiratet, sagt meine Frau. Und recht hat sie. Wir sind seit letztes Jahr haben wir Silberhochzeit gefeiert, also 25 Jahre, das ist wirklich echt schön. Wird immer schöner, kann ich euch sagen, wird immer schöner. Wir haben 3 Jungs, die so langsam irgendwie sich in alle deutschlandweiten Regionen so verstreuen. Jannis, unser Ältester, der ist in Eversbach seit 1,5 Jahren jetzt. Matti, unser Mittlerer, hat jetzt in Stuttgart, also gar nicht so weit weg von hier, angefangen zu studieren. Und Jess, unser Jüngster, hat noch so ein bisschen. Das heißt, wir sind so ein bisschen in Umbruchphasen, so als Familie. Und ich freue mich, wenn ich immer mal hier sein kann, weil dann können wir es verknüpfen mit einem Familienbesuch. Manche haben schon erahnt, irgendwie an Namen oder auch an Gestiken oder Aussprache, keine Ahnung. Ich bin der kleine Bruder von Christian und der hier in der Gemeinde ja auch ist. Und von daher können wir das immer schön verknüpfen, auch mit einem Familienbesuch. Und ich habe euch noch was mitgebracht. Ich habe euch nämlich ganz herzliche Grüße mitgebracht. Ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, dass ich hier klicken kann. Genau, hier. Ich habe, manche kennen ihn, manche vielleicht auch nicht. Ganz liebe Grüße von René Mühe, der so die ersten Jahre hier so mit euch als Gemeinde ja auch so durchschreiten durfte, den Start hier in Winnenden, im Remsmoor-Kreis. Genau, das Foto ist am Montag entstanden, also vor ein paar Tagen, Anfang der Woche. Verzeiht uns, dass wir so ein bisschen müde gucken. Das war um 4.30 Uhr morgens. Da fiel uns ein, könnt ihr noch ganz schnell ein Foto machen. Von daher ist auch sonst keiner von der Familie drauf. Aber ganz, ganz liebe Grüße von ihm. Und ich habe gedacht, das kam mir so gerade ganz spontan bei der Lobpreiszeit, muss ich gestehen. Wir können auch gerade ein Foto machen und ich schicke ihm das zurück. Das wird nirgendwo auf Instagram oder sonst wo gepostet. Also von daher, ich hoffe, keiner hat Stress damit, irgendwie jetzt ein Foto zu machen. Ansonsten mach einfach so. Ich mache das jetzt einfach, ich bin einfach so frech und schicke ihm das dann gleich. Und dann freuen die sich bestimmt total. Also Achtung, ich kriege glaube ich nicht alle drauf, aber ein bisschen Action würde ich gerne haben. Jawohl, sehr gut. Dankeschön, das schicke ich ihm gleich zu. Bestimmt kommt dann noch vor Gottesdienstschluss oder so vielleicht noch eine Antwort. Mal gucken. Ja, soweit mal. Und ich habe euch noch was mitgebracht. Etwas, was manche nämlich von euch schon kennen. Also ich hoffe es jedenfalls, dass manche von euch das schon kennen, weil mein Bruder da schon mal vor 3 Jahren drüber gesprochen hat. Deswegen hoffe ich, ihr erinnert euch daran, wenn ihr dann da wart. Und für die, die eben das nicht mehr so oder es halt noch nicht gehört haben, gerne nochmal erzählt. Stell dir mal folgendes Spiel vor. An jedem Morgen schreibt dir deine Bank einen Betrag von 1440 Euro gut. Manche nicken, 1440 Euro auf dein Konto, einfach so. 1440 Euro. Und dieses Geld kannst du nicht nur jeden Tag ausgeben, du musst es sogar. Du musst es jeden Tag ausgeben. Dieses Geld kannst du nicht sparen. Du kannst es nicht irgendwie zurücklegen, auf eine hohe Kante legen, irgendwie für Reserven, für irgendwann mal später, wenn es vielleicht ein bisschen dünner ist. Nee, das, was du von diesen 1440 Euro, die du am Morgen gutgeschrieben hast, am Abend nicht ausgegeben hast, das verfällt einfach. Ist einfach weg. Aber dafür hast du ja am nächsten Morgen wieder 1440 Euro auf deinem Konto drauf. Einfach so. Gibt also keinen Grund, sich irgendwelche Sorgen zu machen, irgendwelche Bedenken zu haben oder so. Nur eins gilt zu bedenken, das doch schon. Die Bank wird an einem Tag, den nur sie kennt, nicht du, kein anderer, den nur die Bank kennt, sie wird aufhören damit, dir jeden Morgen neu diese 1440 Euro gutzuschreiben. Aufhören meint, es wird dann nie wieder Geld auf deinem Konto sein. Wie würdest du dieses Geld nutzen, wenn es so ein Spiel gäbe? Wie würdest du es nutzen? Dieses Spiel, so absurd das vielleicht klingen mag, ist ein Stück weit unsere Realität. Jeder von uns hat jeden Morgen neu ein kleines Vermögen zur Verfügung. dein Leben, deinen Tag, diesen Tag heute hier. Jeden Morgen neu bekommen wir 1440 Minuten Leben geschenkt. 1440 Minuten Leben für den Tag. Wie willst du dieses Vermögen verwenden? Wie möchtest du es investieren? Wie möchtest du deine Zeit verbringen und einsetzen bis zu dem Tag, an dem diese Zeit vorbei ist? Bis Gott aufhören wird, damit dir jeden Morgen neu diese 1440 Minuten zur Verfügung zu stellen. Welche Geschichte soll dein Leben schreiben? Und welche Geschichte wollt ihr hier und welche Geschichten wollt ihr hier als Gemeinde eigentlich noch so schreiben? Ich glaube, um darauf eine fundierte Antwort zu bekommen oder bekommen zu können, ist es ganz gut, mal so ein bisschen nachzuspüren, welche Geschichte eigentlich Gott mit uns Menschen geschrieben hat und schreiben möchte. Und dazu schlagen wir mal die Bibel auf. Und ja, wir schlagen sie tatsächlich heute Morgen mal auf der allerersten Seite auf. Macht man ja manchmal gar nicht so in der Bibel, da springt man ja irgendwo rein. Heute schlagen wir mal ganz vorne auf und wir lesen dazu in 1. Mose 1, gar nicht so einfach, diese erste Seite aufzuschlagen. Wir lesen dazu in 1. Mose 1, Vers 1, da lesen wir, Gottes Geschichte beginnt mit folgenden Worten: Am Anfang schuf Gott. Das sind die ersten Worte der Bibel. Die ersten Worte der Bibel, und sie machen klar, der Hauptakteur unserer Geschichte von dir und von mir ist Gott. Und niemand anderes, es ist Gott. Gleich mit den ersten vier Worten im Hebräischen, im Urtext sind es sogar nur drei. Bereshit, bara, Elohim. Gleich mit diesen ersten Worten wird klargestellt, die ganze Menschheit verdankt ihr Leben einzig und allein diesem lebendigen Gott. Wenn wir einen weiteren Abschnitt dann hier so im 1. Mose lesen, nachspüren, dann entdecken wir, dass dieser Gott eine große Vision hatte und hat. Die weiteren Verse, die lesen sich, wie wenn jemand über den Horizont malt. Wunderbar, die Schöpfung Gottes. Und am Ende eines jeden Tages geht Gott so einen Schritt zurück, guckt sich an, was er da so geschaffen hat und sagt, boah, das ist richtig gut. Das ist richtig gut, was mir da gelungen ist. Wirklich gut. Aber es ist noch nicht sein Meisterstück. Es ist noch nicht sein großes Kunstwerk, sein Herzstück. Es ist noch nicht sein Herzstück. Es ist nicht der Kern seiner Vision, die er hatte und hat. Der große Stolz seiner Schöpfung, von der lesen wir dann in Vers 26 und 27. Denn da heißt es, Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel, über das Vieh und die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Boden. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Wisst ihr, was Gott in diesen beiden Versen geschaffen hat und schafft, ist die Krönung. Ist das große Ziel seiner Vision, seiner Idee. In diesen zwei Versen schuf Gott uns, dich und mich. Das soll mal einer begreifen. Du siehst dich um in diesem ganzen Universum mit all seiner Schönheit und Macht und Kraft in dieser unermesslichen Weite und du realisierst, Gottes Meisterstück, das sind wir. Das bist du. Ich weiß nicht, also, und als Gott das geschaffen hat, da geht er wieder so einen Schritt zurück, guckt sich alles an, was er geschaffen hat, guckt dich an, der dich geschaffen hat und sagt, boah, das ist sehr gut. Das ist das Beste von allem. Das ist richtig gut. Morgan Freeman, gut. Bruce Almighty. Richtig gut. Weiß nicht, du brauchst eine Stärkung. Lies 1. Mose 1, lies die ersten Kapitel in der Bibel. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber an so manchen Tagen, wenn ich morgens aufwache und im Spiegel vorbeigucke, dann denke ich, oh, das ist nicht gut, was ich da sehe. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber wenn Gott dich sieht, dann sagt er, dich anzusehen ist schöner als der schönste Sonnenuntergang. Dich anzusehen ist schöner als die schönste Blume, schöner als das schönste Tier. Aber okay, bevor uns vor allem uns Männern das jetzt irgendwie zu Kopf steigt, lass uns mal lesen und sehen, wie Gott die Frau schuf. Kapitel 2, da wird deutlich, dass Gott den Mann zuerst geschaffen hat. Und als ich das mal in der Bibel von meiner Frau las, da steht da Folgendes. 1. Mose 2, als Gott Eva schuf, da versetzte der Herr den Menschen in einen tiefen Schlaf. Und als er tief schlief, nahm er dem Mann sein Gehirn heraus und machte daraus die Frau. Das erklärt so manches, würde ich mal sagen. Ich habe es hier vorne stehen. Gott, so heißt es nämlich, nimmt eine seiner Rippen heraus, einen starken Knochen, ganz in der Nähe seines Herzens. Ich liebe diese Stelle. Gott nimmt heraus etwas ganz an der Nähe des Herzens des Mannes. Und am Ende von Kapitel 2 wird uns dann berichtet, wie Gott die Menschen Adam und Eva in einen Garten bringt, genannt Eden. Adam sieht diesen Garten, seine Augen, die werden immer größer und sagt, boah, ist das alles für uns? Und Gott sagt, ja, das ist alles für euch. Schöpft das Leben aus, genießt es. Und Eva sagt, boah, so müsste es immer sein. Und Gott sagt, ja, so kann es immer sein. Ich, euer Gott und ihr, meine Menschen. Gott schuf die Welt, Gott schuf den Himmel, er schuf die Erde, er schuf das Universum, er schuf Land, Tiere und er schuf den Menschen, hat dich und mich geschaffen. War der es wert? War der Mensch es wert, dass Gott so viel Leidenschaft in ihn steckte? In Kapitel 3, Vers 8 wird uns gesagt, dass Gott am Abend des Tages durch den Garten geht. Gottes Verlangen, Gottes Idee der Schöpfung ist es, am kühlen Abend eines warmen Sommerabends, Sommertages gemeinsam mit uns einen Spaziergang zu machen. Mit uns zusammen zu sein, mit uns Zeit zu verbringen. Das ist Gottes Idee, seine Leidenschaft. Und wisst ihr, das musste ich erst einmal begreifen. Und damit als Kind, damit fängt meine Geschichte an, habe ich diese Situation in Kapitel 3 nämlich lange leider ganz anders verstanden. Adam und Eva machen sich schuldig, misstrauen der Anweisung Gottes, wir kommen da gleich nochmal dazu. Gott merkt das, kommt dann runter und dann sagt er diesen Satz, diesen Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Und ich habe das lange so immer als so einen Vorwurf verstanden, so ein Mensch, wo bist du denn? Wo bist du? Zeig dich. Und Adam dann irgendwie so hier, so hinterm Baum, so hier, ich mach mir gerade ein Blatt ab. Aber wisst ihr, das ist gar nicht die Intention. Gott hat sich verabredet und sein Mensch, der kam nicht. Der hat nicht gesagt, Mensch, wo bist du denn? Sondern der hat gesagt, Mensch, wo bist du denn? Wo bist denn du? Du und ich, wir hatten noch eine Verabredung. Und du bist nicht gekommen. Warum eigentlich nicht? Ich möchte doch Zeit mit dir verbringen. Wisst ihr, das ist ganz entscheidend, das ist ganz wichtig, dass wir in unserem Leben mit einem Gottesbild unterwegs sind, dass Gott sich mit aller Entschiedenheit nach dir sehnt und mit dir zusammen sein möchte. Egal, wer du bist, egal, was du getan hast, egal, wo du herkommst, es ändert nichts an dieser ewigen Wahrheit, dass dieser lebendige Gott, dieser Schöpfer, sich nach dir sehnt und dich will mit Haut und Haaren, mit deiner ganzen Geschichte, brutto. Und diese Entschiedenheit, die zeigt sich in der gesamten Bibel. Die zieht sich durch von der ersten bis zur letzten Seite. In Kapitel 2, da winkt Gott dann so die beiden zu sich und sagt, eine wichtige Sache habe ich für euch. Er zeigt auf einen Baum mitten im Garten. Die Bibel nennt ihn den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und Gott sagt, geht bitte nicht an die Früchte dieses Baumes. Lasst die Entscheidung darüber, was euch gut tut und was euch schadet, lasst das meine Sache sein. Ihr übernehmt euch, wenn ihr das zu eurer Sache macht. Ich habe euch geschaffen und das auf mich hin. Und ich bin ja da. Und das macht eure Würde aus. Und auch eure Grenze. Achtet diese Grenze, dann geht es euch gut. Versteht mich richtig, sagt Gott. Ich bin gut zu euch und darum möchte ich, dass ihr aus meiner Güte lebt und euch mir anvertraut. Aber wir Menschen greifen immer wieder nach dieser Frucht. Warum eigentlich? Warum dieser Übergriff in das, was Gottes Sache ist? In Auslegungen dieser Geschichte liest man immer wieder, Eva hatte einfach Lust auf diesen Apfel. Ja, als sie ihn sah, da lief ihr das im Munde zusammen. Unabhängig davon, dass da gar nicht vom Apfel die Rede ist, aber wisst ihr, deshalb verstehen wir unter dem Wort Sünde oft auch nur so einen Moralbegriff. Sünde ist gleich verbotene Lust. Ich glaube das nicht. Wisst ihr, Eva hatte doch zu keinem Moment Lust auf diesen blöden Boskop-Apfel. Wisst ihr, der Paradiesgarten, der war doch voll von exotischen Früchten. Da war doch alles da. Es geht um etwas anderes. In ihnen schlängelte sich so ein teuflischer Gedanke hoch. Und dieser Gedanke heißt, ob Gott es wirklich gut mit mir meint. Ob er es wirklich gut mit mir meint? Weiß Gott wirklich, was ich brauche und was nicht? Ey, vielleicht gönnt Gott mir ja gar nicht das volle Leben. Ich glaube, das ist unser Problem. Dass wir Gott misstrauen. Und anfangen, uns um uns selbst zu drehen. Uns zum Mittelpunkt des Universums zu machen. Woraus ein Lebenskonzept entsteht, wo ich richtig sein muss, weil ich bin ja der Ankerpunkt, ich bin es, worum sich alles dreht. Ich muss richtig sein, es muss vor allem auch alles gut laufen und wenn nicht, oh, dann können eigentlich nur die anderen schuld sein. Eigentlich, dass die anderen nicht richtig sind. Ist total anstrengend. Und manchmal dreht sich das dann auf einmal auch nochmal um. Sodass bei manchen auch aus so einem auf einmal aus einem Ich mache was falsch, ein Ich bin falsch wird. Und all das zeigt sich auf so vielfältige Weise. Du musst nur einmal durch die Nachrichten zappen, einfach mal ehrlich in dich hineinhorchen. Wisst ihr, keiner musste mir erklären, wie es geht zu lügen. Hat mir nicht mein großer Bruder beigebracht, das habe ich selber hingekriegt. Ja, ganz ehrlich. Das habe ich nicht gelernt, das habe ich einfach gemacht. Keiner musste mir erklären, wie ich Schuld auf andere schiebe oder selber unter ihr zusammenbreche. Keiner musste mir beibringen, Dinge an mich zu reißen und zu sagen, meins, das brauche ich aber, das brauche ich unbedingt, aus Sorge zu kurz zu kommen. Lange Zeit habe ich dann die weitere Geschichte Gottes, hier dieses Kapitel 3, Gott jagt den Menschen fort, dann auch so gelesen, dass Gott sagt, okay, wenn ihr nicht nach meinen Regeln spielen wollt, alles klar, dann raus aus meinem Garten, dann will ich euch hier nicht mehr sehen. Keine Frage, Sünde bedeutet, ich und Gott, wir passen nicht zusammen. Misstrauen bedeutet, es trennt mich von Gott. Ich falle aus seiner Nähe. Ich distanziere mich selbst von ihm. Aber Gott sagt in all diesen Schlamassel auch, Sebastian, ich gebe dich nicht auf. Meine Liebe bleibt, sie bleibt bestehen. Und wisst ihr, so ist auch dieser Rausschmiss. bereits ein Akt seiner Gnade. Denn indem Gott Adam und Eva aus diesem Garten raushält, haben sie keinen Zugang mehr zu einem weiteren Baum, der in diesem Garten steht. Und zwar dem Baum des unvergänglichen Lebens. Den gibt es da auch noch. Stell dir vor, sie würden jetzt in diesem Zustand auch noch von diesen Früchten des Baumes essen. Ihr Leben, unser Leben, würde ewig in diesem Zustand der Trennung sein. Und Gott sagt, das will ich nicht. Und ihr auch nicht. Ihr werdet nicht für immer leben wollen in einer Welt, die geprägt ist von all diesem Mist durch dich und durch die Menschen um dich herum. Das will keiner. Deswegen sagt Gott, du wirst es im Moment nicht verstehen, aber das ist nicht die große Vision, die ich für euch habe. Was ich damit sagen will, wir verstehen die Grenze und diese Sache mit dem Tod nicht wirklich. Und es ist eine hässliche Sache. Aber es ist auch ein Akt, eine Grenze der Gnade. Dieser große Schöpfungsgedanke Gottes, mit uns zu sein, mit uns zu leben, ohne Sünde, ohne Tod, ist durch uns Menschen verbaut. Und es bricht Gott das Herz. Nochmal, war der Mensch es wert, dass Gott so viel Leidenschaft reinlegt? Für Gott ist die Antwort klar. Ja, er ist es. Du bist es. Du bist es ihm wert. Und das zeichnet sich schon hier in Kapitel 3 ab. Schon auf den ersten Seiten zeigt sich das. Etwas, das ich lange überlesen habe. Sehr lange. Was tut Adam? Was tun Adam und Eva als erstes, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben? Sie erkennen, dass sie nackt waren. Sie merken, Scham kommt auf. Dieses ungetrübte Vertrauen, das ist einfach auf einmal wie weggeblasen. Und es wird kalt um sie herum. Und da ist Böses in der Welt. Und sie haben das Verlangen, sich zu schützen. Und was machen sie? Sie nehmen sich Feigenblätter, flechten sie zu einem Lendenschurz, denn sie fühlen sich verletzlich und sie brauchen Schutz. Willst du sehen, was Gott tut? Was macht Gott? Guck's dir an. Gott, der Herr, macht für Adam und seine Frau Kleider aus Fellen. Die zog er ihnen an. Er nimmt die Kleider, die aus Pflanzen gemacht waren, zur Seite. Er kümmert sich und er ersetzt sie durch Kleider, die aus Fellen von Tieren gemacht wurden. Pass gut auf, hier ist der entscheidende Punkt. Um Gottes Vision und oberste Leidenschaft, die durch die Sünde von uns Menschen kaputt gegangen ist, wiederherzustellen, bedarf es das Vergießen von Blut. Wie denn sonst kommen so Fälle zustande? Das zeichnet sich schon hier ab, auf den ersten Seiten der Bibel. Jemand anderes Blut muss vergossen werden, damit ich geschützt leben kann. Damit ich frei werden kann von meiner Sünde und ein Leben entfalten kann, das Sinn ergibt. Ey Leute, sieht irgendjemand, wohin das geführt hat? Schlagen wir dazu das Neue Testament auf, dann sehe ich das so richtig vor mir. Ich habe euch das schon mal so erzählt. Ich sehe, wie Jesus Christus als Sohn Gottes auf diese Erde kam, dass er in dieser Nacht, bevor er gekreuzigt wurde, hey, Ostern ist doch gerade ein paar Wochen her, als Jesus gekreuzigt wurde, aber zuvor da in dieser Nacht betet, dass er da für mich betet und dass er sagt, Vater, gibt es irgendeinen anderen Weg, wie Sebastian Brenner in den Himmel kommen kann, außer dass ich hingehe und für ihn sterbe? Und Gott sagt, mein Sohn, du weißt es. Nein, es gibt keinen anderen Weg. Du weißt, dass keine Sünde in den Himmel kommen kann. Jemand muss für die Schuld, für den Mist von Sebastian bezahlen. Entweder du oder er selber. Und so erleidet Jesus dieses ganze Gerichtsverfahren, all diese Schuld, all dieses Leid, diese Geißel. Er lässt sich ans Kreuz nageln. Und am Kreuz sagt der Vater, du sagtest, wenn ich für die Strafe für Sebastian Brenners Schuld, wenn ich die auf mich nehme, dann kann er mit dir zusammen im Himmel sein? Okay, Vater, sprich das Urteil. Und der Himmel wurde dunkel. 3,5 Stunden war es absolut still im Himmel. Jesus Christus nimmt die Sünde der Welt auf sich und in diesem Moment all dieser Qualen, da sagt er, da ruft er, Eli, Eli, lema sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott, der Vater, sagt, mein Sohn, du trägst gerade Sebastians Sünden und für diese Zeit muss ich dir meinen Rücken zukehren. Obwohl wir Menschen diese Vision Gottes in einer innigen Beziehung miteinander und mit unserem Schöpfer zu leben ablehnten, entschied Gott sich, diesen Weg zu gehen, einen Weg zu bahnen, der dich und mich in diese heile Beziehung zurückführen kann. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist dieser Weg und nur er. Der, der von keiner Sünde wusste, heißt es im 2. Korintherbrief, wurde was? Wurde für uns zur Sünde gemacht. Und wisst ihr, was mich bewegt, dass mir jemand genau davon erzählt hat. Dass ich war jemandem so wichtig, dass er mir erzählt hat, dass da ein Gott ist, der mich geschaffen hat, der sein Leben für mich gegeben hat und der mich unbeschreiblich liebt. Ich war jemand so wichtig, dass er mir das alles erzählt hat, immer und immer wieder und geduldig mit mir unterwegs war, alle meine Fragen immer wieder da war. Und mir erzählt hat, dass er ein Gott ist, der ein Leben für mich bereithält, das Sinn ergibt. Genau genommen waren es 2 Leute, und ich habe sie uns mal hier mitgebracht. 2 Leute, also das eine erstmal hier vorne, das bin ich. Und die anderen beiden sind einmal die Ute und der Gerd. Ah, hier bei Ute habe ich nur Haare mitgebracht. Bei mir passt das leider so. 2 Leute, Ute und Gerd, neben anderen, aber die 2 besonders, die ihre 1440 investiert haben, um mir Gottes Geschichte mit uns Menschen zu erzählen. Um mir ihre Geschichten zu erzählen, die sie mit unserem Gott erlebt haben. Wofür ich ihnen unendlich dankbar bin. Denn dadurch ist Jesus auch in mein Leben gekommen. Und er hat in meinem Leben etwas heil gemacht. Er hat etwas heilsam gedreht in meinem Leben. Was hat er gedreht? Auch das habe ich euch mitgebracht. Wisst ihr, ich hatte das Privileg, in einer Familie groß zu werden, wo Jesus im Mittelpunkt steht, die Jesus Christus nachfolgt, eine christliche Familie. Und auch in einer Gemeinde, der FEG Essen-Mitte, ein Umfeld, wo ich mich frei und unbefangen entfalten konnte, mich ausprobieren durfte. Und trotzdem steckt es in mir drin. Es steckte irgendwie, ich war getrieben von dem Versuch, mir meine Liebe zu erarbeiten. Immer und immer wieder irgendwas zu machen, dass ich das Gefühl bekommen habe, ja, jetzt bin ich wer. Und ich glaube, das gelang mir auch relativ gut. Ich hatte den Eindruck, die Leute mochten mich. Und trotzdem, ich war mir ja nie ganz sicher, wann reicht das denn eigentlich? Wann ist denn genug? Das ist ja so ein Fass ohne Boden. Echtes Dilemma. Wann reicht das denn eigentlich? Und mit so einem Gottesbild, wie ich euch das gerade beschrieben habe, ja umso mehr. Und als das für mich dann so mehr und mehr deutlich wurde, da hat Gott in einem Abend, im Teamkreis, Jugendkreis, das war so eine Truppe der Gemeinde, da hat Gott zu mir geredet. Zwar so, dass ich es nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen verstanden habe. Durch meinen Pastor Gerd, durch meine Jugendleiterin Ute und durch die Bibel selbst, durch Gottes Wort. Gott sagte mir da in diesem Moment: Sebastian, ich liebe dich, weil. Jetzt war ich gespannt, was kommt denn jetzt? Keine Ahnung, weil ich mich so gut verhalte, wird meine Geschwister gleich verneint. Ja, warum denn dann? Sebastian, ich liebe dich, weil ich mir so viel Mühe gebe? Was ist das? Auch nicht. Nichts davon. Gott sagte zu mir: Sebastian, ich liebe dich, weil ich dich liebe. Punkt. Ich liebe dich, weil ich es will. Egal, was du machst. Ich liebe dich, weil ich dich liebe. Bedingungslos geliebt. Und wisst ihr, seitdem lebe ich unglaublich gerne. Denn von da an habe ich angefangen, in meinem Herzen zu begreifen, und das ist ein Weg, aber immer mehr zu begreifen, nicht weil ich so wertvoll bin, liebt Gott mich, lieben mich andere Menschen, sondern weil Gott mich liebt, bin ich so wertvoll. Das ist eine ganz andere Basis. Bedingungslos geliebt. Merkt ihr, wie befreiend das ist? Alles in unserem Leben ist eine Antwort auf das, was Gott schon getan hat. Ist eine Antwort. Ist immer eine Reaktion. Und eine meiner ersten Antworten war meine Taufe. Die kam dann relativ bald, meine Hingabe an Gott. Und ja, das Leben hat weiterhin Aufs und Abs. Manchmal echt gewaltige. Doch es ist so befreiend, manchmal tröstend, so heilsam korrigierend, wo nicht mehr ich im Zentrum bin meines Lebens, sondern wo ich versuche, da rauszurücken und Gott ins Zentrum lasse. In Momenten, wo mir Dinge gelingen, wo die Dinge gut laufen und in denen, die nicht gelingen, hey, sei es durch andere oder sei es durch mich selber. Und wisst ihr, was mich auch bewegt, dass ich seitdem immer mal wieder gucken darf, und auch das ist ein Lernprozess, weil ich mich das mehr und mehr verstehen und lernen, dass ich gucken darf, für wen ich eigentlich in meinem Leben so eine Ute und so ein Gerd sein darf. Und das meint übrigens auch dieses komische Wort evangelisieren. Es meint nichts anderes als diese entscheidende Geschichte Gottes mit uns Menschen nicht für sich zu behalten, sondern sie weiterzusagen, weiterzugeben, auf das sich im Leben möglichst vielen Menschen etwas heilsam dreht. Wir werden jetzt ein Video sehen. Zugegeben ein echt altes Video. Zeigt, dass ich auch nicht mehr so ganz der Jüngste bin. Denn wir sehen da jetzt Menschen, die alle so ein Schild hier in ihrer Hand haben und es drehen. Genauso ein Schild kommt auch daher, ist ein Original, was ich hier in der Hand habe. Und ihr Schild, schaut euch das mal an. Ihr Schild ist ein Hinweis darauf, was es bedeutet, wenn Gott in das Leben von Menschen kommt. Es zeigt, wie durch das Weitersagen von Gottes Geschichte ihre Geschichte heil wurde, Schauen wir uns das mal zusammen an. Was will Jesus in deinem Leben drehen? Oder was hat er in deinem Leben gedreht? Was ist deine Geschichte? Und hier, für wen willst du in den kommenden Wochen und Monaten eine Ute und ein Gerd sein? Jemand sagte mal, es ist nicht doof, etwas hinzugeben, was man nicht behalten kann, für etwas, was man nicht verlieren kann. Gott hört nicht auf, in dem Leben von uns Menschen zu wirken. Und vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist das ja auch genau der Grund, warum du heute hier sitzt. Weil du von jemandem eingeladen wurdest, weil jemand seine 1440 investiert, um dir zu sagen, hey, gib nicht auf. Gib nicht auf. Denn es gibt einen Gott, der die Welt regiert und der größer ist als jede Krise, größer ist als deine Fragen, deine Sorgen und deine Ängste. Und er möchte in dein Leben kommen und möchte auch in dir etwas heilsam drehen.
Weitere Informationen zur Gemeinde finden Sie unter feg-remsmoor.de. Predigtnachklang, der Predigtpodcast der FEG.